Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Konklave von Edward Berger. Für 8 Oscars ist dieser Film nominiert, der auf einem Roman von Robert Harris basiert. Diese Verfilmung setzt natürlich gewisse Schwerpunkte, versucht ein bisschen die Detailfreude einzudampfen darauf, dass man dann einen spannenden, kurzweiligen Film erzählen kann. Und das gelingt. Zweifellos ist Konklave ein guter, spannungsreicher Film und wir erleben großes Schauspielerkino. Es gibt aber dennoch ein Problem. Der Film, so wird er zumindest rezipiert, ist einer, der sich gegen die Machenschaften im Vatikan stellt, der versucht, einen neuen Weg zu finden. Der Fortschritt, so scheint es, obsiegt doch am Ende. Und die Emotionslenkung ist doch auch eindeutig in diesem Film. Unsere Sympathien sind bei manchen Kandidaten, bei anderen nicht, die da Papst werden wollen. Aber vielleicht macht es der Film es sich doch zu einfach mit der Lösung, die er anbietet. Aber dazu später mehr. Zunächst einmal ist es furios, wie man es geschafft hat, in Cinecittà die Sixtinische Kapelle nachzubauen. Der Papst ist tot, der Kampf um die Macht geht los. Kardinäle aus der gesamten Welt reisen an, um den neuen Heiligen Vater zu wählen. Unbehagen ist aber von Anfang an da. Mit wem hat sich der verstorbene Papst zuletzt getroffen? Welchen Einfluss hat die Kurie? Wer will vertuschen und intrigieren? Wir sind im Hinterzimmer der Macht, aber das komplexe Gefüge ist für einen Einzelnen niemals in Gänze zu erkennen. Da der Film die Perspektive von Kardinal Lawrence einnimmt, tappen wir mit ihm immer wieder im Dunkeln. Niemand außer Gott sieht alles. Edward Berger und Kameramann Stéphane Fontaine zeigen uns bewusst nicht laufend Bilder im Halbschatten, nicht lauter dunkle Einstellungen, sondern wir sehen viele helle, klare Aufnahmen. Wir können nur in die Köpfe der Kardinäle, die da wählen, nicht hineinsehen. Ist es vielleicht doch der Heilige Geist, der etwas lenkt? Kardinal Lawrence, gespielt von Ralph Fiennes, leitet das Konklave. Seine Hoffnung ruht auf dem liberalen, von Stanley Tucci gespielten Kardinal Bellini. Jedoch sind die konservativen bis reaktionären Kräfte äußerst stark. Da ist Kardinal Tremblay und auch Kardinal Tedesco. Letzterer hält das Zweite Vatikanische Konzil aus den 60er Jahren für einen großen Fehler, der dringend rückgängig gemacht werden muss. Und dann wäre da noch Kardinal Adhemi. Er wäre der erste schwarze Papst, aber keineswegs ein fortschrittlicher. Homosexuelle sähe er am liebsten erst im Gefängnis und später in der Hölle. Und dann gibt es noch eine Überraschung. Da ist Kardinal Benitez. Er ist Mexikaner und wurde heimlich vom verstorbenen Papst zum Kardinal von Kabul ernannt. Man wollte ihn vor möglichen Terroranschlägen schützen und hat deshalb niemandem erzählt, dass er nun ein Kardinal ist in Kabul. Plötzlich ist er aber da. Er ist allein nach Rom gereist, er sitzt in einem Raum und wartet darauf, dass Kardinal Lawrence ihn als wahlberechtigt akzeptiert. Er ist schüchtern, zurückhaltend. Die meiste Zeit des Films wird er schweigsam dasitzen. Und auf seinen Wahlzettel schreibt er immer einen Namen, nämlich Kardinal Lawrence. Tatsächlich erhält Lawrence bei den Wahlgängen immer wieder einige Stimmen. Zwar versichert er Bellini, auf keinen Fall nach dem Amt zu streben, aber Bellini sagt auch, jeder, der Kardinal ist, will doch eigentlich auf den Stuhl des Papstes. Ist das wirklich so? Lawrence ist in einer schwierigen Situation. Er zweifelt nicht nur an seiner Qualifikation, sondern an der Institution Kirche, ja an seinem Glauben generell. In stillen Momenten lesen wir in seinem Gesicht ab, wie tiefschürfend die Glaubenskrise ist. Ralph Fiennes legt hier eine Glanzleistung hin und er ist jetzt zum 3. Mal für den Oscar nominiert. Er hat ihn verdient. Zugleich ist der Zweifel ja auch das, und das wussten die Kirchenväter schon, was den Glauben eigentlich auszeichnet. Zweifel ist nicht das Gegenteil des Glaubens, sondern eine Grundlage des Glaubens und des Mysteriums. Darauf zielt auch Lawrence ab in seiner Predigt, um den anderen Kardinälen zu sagen, seid euch nicht zu sicher, strebt nicht nur nach Gewissheiten, lasst auch Zweifel zu. Wer nur Gewissheiten hat und nie an sich selbst zweifelt, der benötigt eigentlich auch keinen Gott. Hat also Gott bei der Wahl des Papstes doch die Hände irgendwie im Spiel? Oder ist es alles nur eine Frage von Kalkül und Taktik, wie bei, sagen wir, Koalitionsverhandlungen? Die Wahlentscheidungen der Kardinäle schwanken von Wahlgang zu Wahlgang. Zudem versteht es der Roman ebenso wie der Film, jegliche Eintönigkeit zu unterbrechen, indem stets eine neue Wendung, eine weitere Intrige die Meinung ändert und die Kardinäle mal so abstimmen. Man hat also plötzlich eine große Ungewissheit, wo doch anfangs alles so klar schien. Nicht unerwähnt bleiben darf Isabella Rossellini, die in der Kategorie Beste Nebendarstellerin für einen Oscar nominiert ist. Es ist eine ganz herausragende Leistung, die sie hier zeigt, weil sie nur wenige Minuten auf der Leinwand hat, kaum über Text verfügt und doch eine geradezu furchteinflößende Präsenz hat. Sie spielt Schwester Agnes, die sich in der Männerdomäne doch behaupten wird und die im entscheidenden Moment spricht, weil sie zu viel gesehen und zu viel gehört hat. Der Papst, so erfahren wir bald auch, hat niemandem vertraut und auch die Skepsis bei Kardinal Lawrence wächst und wächst. Der Film erzählt das stets elegant. Man kann sich dabei an den Kamerafahrten gar nicht satt sehen. Jeder Faltenwurf der Roben ist entzückend ins Bild gesetzt. Jeder einzelne Wahlzettel strahlt Würde aus. Der Film setzt der Ästhetik des Katholizismus ein Denkmal. Dabei geht es nie um Effekthascherei, wie wir das aus reißerischen Filmen wie Da Vinci Code kennen. Trotz der Spannung sieht man diesem Schauspiel auch entspannt zu, da immer die Form genauso wichtig ist wie der Inhalt. Und manchmal ist auch die Form sogar wichtiger, wenn wir die Kardinäle sehen, wie sie da mit weißen Regenschirmen über den Platz gehen, dann hat das etwas von einem Ballett. Die Kamera dreht sich häufig um die Personen, fährt die Sitzreihen entlang. Es ist ein Formalismus, ja, man könnte auch sagen, es ist ein liturgisches Kino. Während Edward Berger mit Im Westen nichts Neues ein Kino schuf, das einen den Krieg ganz nahe brachte. Man konnte die Erschütterung spüren im Kinosaal, können wir uns in Konklave in einer kontemplativen Stimmung das alles ansehen und können das Zelebrieren genießen. Dabei sind wir insofern involviert, als wir mit Kardinal Lawrence auch die Angst teilen, dass die Kirche eine reaktionäre Kehrtwende machen könnte, würde nun Tedesco gewählt werden. Für einen Moment sieht es auch tatsächlich danach aus. Während eines Wahlvorgangs explodieren plötzlich die Fensterscheiben der Sixtinischen Kapelle. Draußen gab es Anschläge, islamistische Bombenanschläge. Und nicht nur in Rom, wie man bald hört. Tedesco nutzt die Gelegenheit. Er hält spontan eine Rede. Er spricht davon, dass der liberale Relativismus an allem schuld sei. Dieser habe überhaupt erst dafür gesorgt, dass sich der Islamismus so ausbreiten konnte. Nun sei ein wahrer Religionskrieg vonnöten. Gegen diese, wie er sagt, Tiere müsse man kämpfen. Dem stellt sich plötzlich der Kardinal von Kabul entgegen. Kardinal Benitez, der die gesamte Zeit über recht still war und eigentlich auch nicht zu dem mächtigen Kreis der Kardinäle dazugehört, ergreift das Wort, um eine flammende Rede für die Toleranz zu halten. Es gibt also einen kurzen Redewettstreit, könnte man sagen, dem wir beiwohnen. Dabei bezieht sich Benitez auf seinen eigenen Lebensweg. Er weiß nämlich, was wirklich Krieg bedeutet, wenn man ihn mal so schnell ausruft. Er war im Kongo, dann in Bagdad und dann in Kabul. Er sagt, die Kirche ist nicht die Tradition, die Kirche ist nicht die Vergangenheit, die Kirche ist, was wir als nächstes tun. Er wählt gewiss die richtigen Worte in dem Moment, während sich Tedesco im Ton vergreift. Wenngleich man auch sagen muss, wenn ein Papst von der Kirche spricht, dann meint er natürlich auch immer die vergangenen 2000 Jahre Tradition. Es ist nie nur das Jetzt und Hier und das Morgen, sondern es ist immer auch die Vergangenheit. Aber sei es drum. Interessant ist, dass hier eine flammende Rede gehalten wird, die sofort die anderen Kardinäle zu begeistern scheint. Noch wissen wir nicht, wie sie entscheiden werden, aber irgendetwas ist jetzt gerade passiert in diesem Moment der Rede. Das merken wir alle. Zuvor hieß es in einer Unterredung zwischen Bellini und Lawrence, kein vernünftiger Mann will auf den Papststuhl. Die wirklich gefährlichen Männer sind die, die es doch wollen. Das ist im Prinzip ein Argument, das wir gut kennen aus dem Buch Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Der sagt, ja, mächtige Personen, Politiker haben eine eigenartige psychische Disposition, haben einen Machtwillen, der gefährlich ist. Sie haben eine Persönlichkeit, die von Schamlosigkeit gezeichnet ist. Tedesco ist garantiert ein solch schamloser Politiker, Kirchenpolitiker hier. Aber ist dadurch Benitez gleichzeitig der Richtige? Kardinal Benitez versprüht im Augenblick der Desorientierung pures Charisma und gibt so eine neue Richtung für die Kirche vor. Er, der mit nichts kam, von dem man nichts weiß, der beinahe ausgeschlossen wurde, glänzt nun. Was geht hier eigentlich vor sich? Natürlich ist es so, dass der Film uns nahelegt, dies ist jetzt der gute Herrscher. Noch einmal Glück gehabt, den Moment ergriffen und die Chance genutzt. Wir wissen ja dann bald auch über diesen Lawrence nochmal etwas mehr, weil über diesen Benitez etwas mehr, weil wir mit Lawrence ja die ganze Perspektive einnehmen und wir gegen Ende noch etwas von Benitez erfahren, das all die anderen Kardinäle nicht wissen können und dann auch so schnell nicht erfahren werden. Das erhöht auch noch einmal das Charisma, das er ausstrahlt. Und dieses Charisma geht zusammen mit einem Stigma, nicht nur mit einem, sondern mit mehreren. Und das ist etwas, was der Soziologe Wolfgang Lipp bereits 1985 in seinem Buch Stigma und Charisma über soziales Grenzverhalten sehr gut analysiert hat. In diesem Buch geht es darum, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Stigma und Charisma. Das Charisma setzt auf emotionale Bindung, auf Sinnorientierung und auf Außeralltäglichkeit. Wenn das da ist, dann nehmen wir eine Person als charismatisch wahr. Stigma bedeutet, dass also eine Abweichung von der Norm da ist. Und zunächst einmal sind Menschen, die stigmatisiert werden von der Gesellschaft, Außenseiter, wie dieser Kardinal Benitez. Aber es gibt dann, so beschreibt es Wolfgang Lipp, eine Dialektik der Selbststigmatisierung. Man kann also selbst das Stigma, das die Gesellschaft einem angeheftet hat, nutzen, um dadurch charismatisch hervorzutreten. Und genau dies tut Kardinal Benitez, wenn er dann seinen Lebensweg schildert, auch seine Verhältnisse offenlegt, seine Armut und seine Bescheidenheit offenlegt, um dann entsprechend machtvoll wirken zu können. Das geht auch nur in bestimmten Momenten, dass aus dieser Selbststigmatisierung dann eine charismatische Herrschaft erwachsen kann. Dazu schreibt Lipp, im Maße, indem sich in stressbetroffenen, auf Krisen zutreibenden Gesellschaften, in den Grenz- und Spannungsräumen, sei es von Überfluss, Kontrollschwäche und Redundanz, sei es von Not, Unterdrückung und Inkonsistenz, kontinuierlich Devianz ansammelt, treten in der Perspektive der noch geltenden, wenn freilich schon belasteten, normativen Ordnung vermehrt marginalisierte Außenseiter und Normenbrecher. Personen und Personengruppen auf, die Stigmata, Anzeichen sozialer Schuld, an sich tragen. Es ist dann so, dass wir doch hier einen Moment der Krise erleben, der Glaubenskrise, der Orientierung, wo geht es hin mit der katholischen Kirche. Tedesco macht diesen einen Vorschlag, wir brauchen den Glaubenskrieg, und Benitez macht nun einen anderen. Was wir auf jeden Fall im Film sehen, ist, dass die Dramatisierung enorm zunimmt. Wolfgang Lipp schreibt, Charismatisierung gewinnt Antrieb, Gestalt und Wirkung erst dann, wenn Dramatisierung ihr vorausgeht. Erst im Maße, in dem Selbststigmatisierer im Handlungsfeld, das sie betreten, dramatische Spannung erzeugen, sind sie in der Lage, die besonderen Inhalte, die sie zum Ausdruck bringen, mit dem Sinn des Heroischen, dem Strahlenkranz am Ende von Charisma zu versehen. Genau das erleben wir mit Benitez, der diesen Moment weiß für sich zu nutzen und plötzlich dieses Charisma versprüht, wo es doch erst nur so war, dass er als der Stigmatisierte gesehen wurde. Die Rede, die er hält, um das ganz klar zu sagen, ist richtig inhaltlich, aber er bleibt ein Unbekannter und ist damit auch ein ganz großes Wagnis. Er wird präsentiert als der Asket, während viele der anderen Kardinale eher mit viel Pomp auftreten und ein bisschen zu sehr von sich selbst überzeugt sind. Aber gerade die Askese ist typisch für Stigma und dann auch für eine daraus erwachsende charismatische Herrschaft. Wolfgang Lipp sagt, die religiöse Askese ist ja zunächst äußerlich, man zieht sich zurück, geht ins Kloster, lebt in Armut, aber dann gibt es so eine letzte Stufe dieser Askese. Und dann tritt die Askese, das schreibt er, ohne die neu geschaffenen moralischen Prinzipien aufzugeben, in die umfassende gesellschaftliche Welt zurück. Sie lässt sich ein auf sie und wird im Sinne subversiver innerweltlicher Askese in ihr selbst virulent. Und weiter heißt es dann noch, so offensichtlich religiöse Askese definitive Stigmata übernimmt und die Züge der Impotenz, die sie so erhält, die Potentaten des Alltags zu Gelächter, Verachtung und Ächtung reizen, denn tatsächlich blicken die anderen Kardinäle immer herablassend oder mit Gelächter auf Benitez, so sehr erzeugt sie doch auch Energien, die die Alltagswelt brechen und von innen sprengen und strahlt sie Anziehung aus, die auf weiten Gebieten zu sozialen Anschluss führt. Und ein solcher sozialer Anschluss findet dann statt. Konklave ist damit strukturell kein moderner Film, kein progressiver Film, der den Fortschritt feiert und so weiter. Es siegt die charismatische Herrschaft. Man kann dann sagen, die bessere charismatische Herrschaft. Aber es ist schon verdächtig, wenn wir einen Film so sehr dafür feiern, dass, wenn einer eine geniale Rede hält, dieser direkt der richtige Papst ist. Es erinnert ein bisschen an die Journalisten, die, sobald ein Politiker nach dem 7. Oktober, nach Aschaffenburg oder was auch immer, ein Social-Media-Video aufnehmen und die Journalisten sich sofort einig sind, das ist der nächste Kanzler, der kann Kanzler. Und zugleich gibt es ja auch bei den charismatischen Selbststigmatisierern eine Hybris, die man sehen kann darin, dass Benitez sich Innozenz nennt, also der Unschuldige. Aber können wir ihm wirklich glauben oder schauen wir nur und sehen nicht? Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.